Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium. Wir wollen heute unsere Reihe fortsetzen, und zwar in Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. Markus Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. Und wiederum fing er, also Jesus, an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältiges und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den 12 über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, wie kommen Menschen eigentlich zum Glauben? Beziehungsweise, warum glaubst du? Oder wir könnten auch anders fragen: Wie verbreitet sich das Reich Gottes eigentlich? Auf diese Fragen antworten Christen heute ganz unterschiedlich. Manche sagen: Weil unsere Gemeindeveranstaltungen so viel Spaß machen, deswegen kommen viele Menschen bei uns in die Gemeinde und zum Glauben. Andere sagen: Wenn wir uns nur entschieden genug gegen soziale Probleme einsetzen, dann wird das Reich Gottes wachsen und Menschen zum Glauben kommen. Ich könnte diese Liste jetzt noch ziemlich lange weiter fortsetzen. Und ich frage mich, warum kommen Christen eigentlich zu so vielen unterschiedlichen Ergebnissen, wie Menschen zum Glauben kommen und wie das Reich Gottes sich ausbreitet? Denn eigentlich ist die Antwort auf diese Frage doch sehr einfach. Die Bibel beantwortet sie an zahlreichen Stellen, und eine dieser Stellen, wo Jesus diese Frage beantwortet, ist unser Gleichnis heute. Das haben wir gerade gelesen. Wie war die Situation, als Jesus dieses Gleichnis erzählte? Seit einiger Zeit war Jesus jetzt bereits in Israel unterwegs und predigte und heilte. Er predigte, dass das Reich Gottes angebrochen sei und dass er der König von diesem Reich sei. Und damit gelang es ihm, dass eine riesige Menge von Menschen hinter ihm herlief. Aber gleichzeitig zog er sich den Hass der jüdischen religiösen Elite zu. Das Problem war nicht eigentlich, dass Jesus sagte, er sei König. Das Problem war, dass er nicht der König war, den die Menschen sich wünschten oder sich vorgestellt hatten. Die von euch, die letzte Woche mit auf Gemeindefreizeit waren, die erinnern sich sicherlich noch, dass selbst die Jünger bis zum Schluss davon ausgingen, dass Jesus im Tempel die große Revolution lostreten würde. Sie alle dachten, dass Jesus ein ganz normaler König wäre. Aber das war Jesus nicht. Normale Könige sind nämlich ganz gewöhnliche Menschen. Aber sie geben sich enorm stark. Jesus war allmächtiger Gott und machte sich selbst klein und schwach. Normale Könige, die haben fähige Truppen und zusätzliche Elite-Kampfeinheiten. Jesus hatte 12 ganz normale Männer mit jeder Menge Fehler. Normale Könige haben ihr Königreich hier auf dieser Welt. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Normale Könige haben die besten und stärksten Waffen. Jesus sagt zu Petrus, als Petrus einmal das Reich Gottes mit einem Schwert verteidigen wollte, wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Das heißt aber nicht, dass Jesus keine Waffen hatte, um sein Reich auszubreiten. Er hat sogar die stärkste Waffe der Welt. Und das ist sein Wort. Und das macht die ganze Bibel immer wieder deutlich. Gehen wir ins Alte Testament. Jeremia sagt in Jeremia 23, Vers 9, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Oder der Hebräerbrief sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Oder Paulus selbst, der sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Das ist im Rahmen der Waffenrüstung Gottes und das ist die einzige Angriffswaffe, die es in der Waffenrüstung Gottes gibt. Also alles andere sind Verteidigungswaffen, aber das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und weil das so ist, hat Jesus auch im Markus-Evangelium selbst in Kapitel 1, Vers 38 gesagt, zu seinen Jüngern, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Aus der Sicht der religiösen Führer und Teile des Volkes war Jesus also ein König mit einem falschen Reich, mit falschen Truppen, einer falschen Botschaft und den falschen Waffen. Und das sorgte dafür, dass Menschen ihn ablehnten. Zuerst nur einige wenige, aber mit der Zeit immer mehr. Und Jesus antwortet auf diese Ablehnung auf seine ganz eigene Art. Wir lesen in Vers 1, dass er wiederum begann zu lehren. Einmal mehr war er im See Genezareth und es war eine große Volksmenge bei ihm, die ihn hören wollte. Und um besser gehört zu werden, stieg er in ein Boot, ließ sich ein Stück auf den See fahren und predigte von dort. Das hatte zwei Vorteile. Zum einen konnte er dadurch, dass die Wasseroberfläche den Schall ganz gut reflektiert hatte, von vielen Menschen gut gehört werden. Und der andere Vorteil war, die Menschen konnten sich am Strand verteilen und ihn dort von vielen Orten sehen. Wir lesen öfter, dass Jesus so etwas tat, weil man musste sich eben was einfallen lassen in Zeiten, als es noch keine Stuhlreihen oder Mikrofone gab. Und dann begann er mit seiner Botschaft. Aber diesmal war etwas anders. Seine Predigt war außergewöhnlich. Sie war weniger eine Predigt, sondern eher eine Geschichte. Die Bibel nennt diese Geschichten Gleichnisse. Ein Gleichnis in den Evangelien meint, dass Jesus eine Geschichte erzählt mit Personen und Gegenständen aus dem praktischen Alltag der Menschen. Und er macht dadurch eine Wahrheit deutlich. Eine Wahrheit, die aus seinem Reich kommt. Die Dinge und Personen, die in dem Gleichnis vorkommen, haben eine übertragene Bedeutung und vermitteln auf diese Weise beispielhaft eine wichtige geistliche Wahrheit. Im Markus-Evangelium selbst gibt es nicht viele Reden von Jesus. Das Markus-Evangelium legt Wert auf das, was Jesus getan hat. Aber hier in Kapitel 4 vom Markus-Evangelium lesen wir einige von diesen Reden, nämlich die Gleichnisse. In Matthäus und im Lukas-Evangelium lesen wir viel mehr Gleichnisse, und hier im Markus-Evangelium nur einige wenige. Aber dieses Gleichnis, was wir heute gelesen haben, das taucht in allen drei Evangelien auf. Es ist ziemlich lang für ein Gleichnis und was auch außergewöhnlich ist, Jesus erklärt dieses Gleichnis später. Und es ist das erste Gleichnis, was Jesus in einer ganzen Reihe von Gleichnissen erzählt. Und deswegen denke ich, können wir davon ausgehen, dass es nicht nur ein Gleichnis von vielen ist, sondern dass es vielleicht das Gleichnis ist, was die eine zentrale Wahrheit des Reiches Gottes besonders deutlich macht. Nämlich die Frage, wie breitet sich das Reich Gottes aus? Beziehungsweise die Frage, wie kommen Menschen zum Glauben? Zwischen dem Gleichnis selbst und seiner Erklärung finden wir eine kurze, generelle Erklärung, warum Jesus überhaupt Gleichnisse erzählt. Das sind die Verse 10 bis 12. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, schon beim Lesen eben, hat diese Erklärung es absolut in sich. Aber darauf kommen wir später. Und dann im letzten Teil unseres Abschnittes erklärt Jesus das Gleichnis und erläutert, was die einzelnen Personen und Dinge, die im ersten Teil erwähnt hat, nun bedeuten. Und daraus ergeben sich ganz natürlich drei Punkte für unsere heutige Predigt. Sie steht unter dem Thema »So schwach und doch so stark«. Ein Gleichnis über die Wirkung von Gottes Wort. So schwach und doch so stark, ein Gleichnis über die Wirkung von Gottes Wort. Und ich teile sie in drei Punkte. Erstens, was sagt das Gleichnis? Das sind die Verse 3 bis 10. Zweitens, warum gibt es überhaupt Gleichnisse? Die Verse 11 und 12. Und drittens, wie verstehen wir das Gleichnis? Also, was sagt das Gleichnis? Warum gibt es überhaupt Gleichnisse? Und dann, wie verstehen wir das Gleichnis? Kommen wir zum ersten Punkt, was sagt das Gleichnis? Jesus beginnt mit einer Aufforderung in Vers 3, hört zu. Das heißt auf der einen Seite natürlich, hört zu. Das ist klar. Aber es hatte daneben auch damals einen Klang, wie so, wenn wir heute eine Geschichte anfangen mit den Worten, es war einmal. Es war so ein Satz, bei dem die Leute sofort wussten, jetzt kommt eine Geschichte. Das darf man jetzt aber auf der anderen Seite nicht falsch verstehen, so wie wir heute dann Märchen verstehen. Wenn wir heute ein Märchen hören, dann erwarten wir nicht, dass uns dieses Märchen irgendwas Lebenswichtiges mitteilt. Bei Jesus hier war es anders. Bei Jesus war es hier so, dass er durch die Gleichnisse den Leuten eine absolut lebenswichtige Wahrheit mitteilen wollte. Und das sehen wir auch daran, dass dieses Gleichnis nicht nur mit den Worten beginnt, hört zu in Vers 3, sondern es endet auch in Vers 9 mit ähnlichen Worten. Jesus sagt dort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück. Aber wir können jetzt schon mal festhalten, Jesus beginnt dieses Gleichnis mit der Aufforderung zu hören und er endet dieses Gleichnis mit der Aufforderung zu hören. Und daraus können wir lernen, dass es absolut wichtig ist, was Jesus jetzt sagt. Jesus erzählt hier also eine Geschichte von einem Sämann. Von einem Sämann, der Getreidekörner auf seinen Acker warf. Damals in Israel waren sehr, sehr viele Menschen Bauern. Und wenn sie es nicht selbst waren, dann hatten sie jemanden in ihrer Familie oder kannten jemanden, der Bauer war. Und jeder Bauer ging einmal im Jahr auf seinen Acker und säte dort Körner aus. Und jeder in Israel damals wusste mit diesem Bild etwas anzufangen. Ich weiß nicht, was Jesus heute für Bilder nehmen würde, um uns etwas deutlich zu machen. Was Jesus heute aus unserer Alltagswelt nehmen würde, um uns etwas deutlich zu machen. Vielleicht irgendwas aus der Welt des Internets oder der Handys oder der Autos. Also Dinge, womit jeder Mensch was anfangen konnte. Aber damals war das eben die Welt der Landwirtschaft. Deswegen kommen sehr, sehr viele Gleichnisse aus der Landwirtschaft. In der Geschichte fallen nicht alle Samen auf ein Stück fruchtbaren Ackerboden. Jesus erwähnt hier vier verschiedene Arten von Böden, sodass man das Gleichnis auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld nennt. Ein Teil der Saat fällt auf den Weg. Das ist Vers 4. Man darf sich das nicht vorstellen wie heute so Feldwege zwischen den Äckern, denn es gab keine Wege zwischen den Äckern. Stattdessen ging der Bauer mitten durch seinen Acker und nahm immer den gleichen Weg, um nicht die wachsenden Pflanzen zu beschädigen. Und dadurch entstand mitten auf seinem Acker so eine Art Trampelpfad, wo die Erde festgetreten war und wo die Körner überhaupt keine Chance hatten, in den Boden zu kommen. Und auf diesem Weg ging er dann auch, wenn er später die Saatkörner, die er ausgesät hatte, in den Boden einpflügte, dass sie unter die Erde kamen. Und das geschah natürlich nicht mit den Saatkörnern, die auf diesen festgetrampelten Trampelpfad geflogen waren. Und so lagen die Samen an der Oberfläche und wurden zur leichten Beute für Vögel. Ein weiterer Teil der Samen fiel auf felsigen Boden. Das lesen wir in Vers 5. Gerade im Norden von Israel war es so, dass es an zahlreichen Stellen steinigen Boden gab und auf diesem steinigen Boden lag eine dünne Schicht von Erde. Dieser Boden sah genauso aus wie fruchtbarer Boden, aber er war nicht fruchtbar. Dort konnten die Samen keine Wurzel entwickeln und deswegen konnten sie auch keine Ähren hervorbringen und wachsen. Und deswegen war es so, dass die Ähren nicht verwurzelt waren, sie bekamen kaum Wasser, so berichtet uns Lukas in seinem Bericht von diesem Gleichnis, und die Sonne gab diesen kleinen Pflanzen dann anschließend den Rest. Wir könnten sagen, das Grundproblem hier war der Boden, denn er war eigentlich nicht vorhanden. Der dritte Teil der Saat fiel unter die Dornen, das steht in Vers 7. Wir könnten auch sagen, nach unserem heutigen Sprachgebrauch, unter das Unkraut. Und jeder von euch, der einen Garten hat, weiß wahrscheinlich, dass Unkraut immer schneller wächst als alles, was man will, dass es wächst. Und so kam es, dass die Dornen die guten Pflanzen auf Dauer erstickten, weil sie viel schneller waren. Hier war es das Grundproblem nicht unbedingt der Boden, der war wahrscheinlich gut, sondern die Dornen, die von außen kamen und die Pflanzen erdrückten. Und dann gab es den Teil, der auf guten Boden fiel. Das ist Vers 8. Und dieser Samen wuchs und brachte Frucht. Aber nicht nur das, es ist auch interessant, wie Jesus das hier erzählt, in Vers 8. Jesus benutzt in diesem einen Vers 5 Verben, oder wir können auch sagen Zeitwörter, um deutlich zu machen, dass da Leben drin ist bei diesen Ähren. Ich lese den nochmal anders betont. Einiges fiel auf gutes Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm und etliches trug. Man kann sich richtig vorstellen, wie Jesus dasteht und in diesem Teil der Geschichte deutlich macht, hier ist Leben drin, hier wird Frucht gebracht. Und der Unterschied zu den drei Teilen vorher wird deutlich. Über diese drei Teile vorher könnte man das Wort aber setzen. Es war gesät worden, alles sah gut aus, alles war angerichtet, aber dann passierte Folgendes. Beim vierten Teil, da ist Leben drin. Diese Samen bringen Frucht. Jesus sagt manche 30-fach, manche 60-fach und manche 100-fach. Das heißt, dass aus einem einzigen Saatkorn, nachdem es gewachsen ist, eine Ähre wird, die 30, 60 oder 100 Körner hat. Was Jesus hier sagt, ist nicht außergewöhnlich. 30 bis 60 Körner ist ganz normal bei einer Ähre, das ist die normale Zahl. Und wenn man eine besondere Ähre hat, dann findet man auch mal eine mit 100 Körnern. Jesus beschreibt also hier nicht den Superacker mit den Superähren, sondern er beschreibt den ganz normalen Sachverhalt, was passierte, wenn Saat auf guten Boden gesät wurde und dann wuchs. Und Jesus beendet anschließend diese Geschichte und er setzt diese Aufforderung ans Ende, die ich eben schon erwähnt hatte. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dadurch macht er einerseits deutlich, dass es wichtig ist, was er sagt. Wörtlich verstanden macht der Satz natürlich wenig Sinn. Es ist klar, wer Ohren hat, der hört, wenn er nicht gerade taub ist. Aber Jesus spricht hier von der Tatsache, dass wir zuhören können, ohne zuzuhören. Auf Deutsch haben wir das Sprichwort, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Man kann zum Beispiel in den Gottesdienst gehen und sogar so tun, als würde man zuhören. Aber in Wirklichkeit ganz woanders mit den Gedanken sein. Jesus sagt hier, dass das problematisch ist. Nicht, weil es dann irgendwie Strafpunkte im Himmel geben würde, sowas gibt es nämlich nicht, sondern weil wir etwas Lebenswichtiges, ja die lebenswichtigste Botschaft überhaupt verpassen. Die Leute damals hatten das gehört. Sowohl das Gleichnis von Jesus als auch die Aufforderung, Leute, hört zu und zwar richtig. Was sie danach dachten, ist nicht überliefert, aber die meisten von ihnen gingen anscheinend direkt danach weg. Denn anscheinend war Jesus sehr schnell, sehr alleine. In Vers 10 lesen wir, als er aber alleine war. Nun, ganz alleine war er nicht, sondern seine Jünger waren da und noch einige andere Leute. Jesus nennt sie ganz einfach hier Markus nennt sie ganz einfach hier die Leute, die um ihn waren. Es war also eine Runde von Menschen, die Jesus nachfolgen wollten. Was aber nicht heißt, dass sie jetzt verstanden haben, was Jesus da gerade erzählt hatte. Das heißt nämlich in Vers 10, dass sie ihn über das Gleichnis fragten. Matthäus und Lukas berichten uns jeweils eine konkrete Frage, die die Leute stellten. Bei Matthäus lesen wir, sie fragten, warum sprichst du überhaupt in Gleichnissen zu den Menschen? Also generell, warum redest du jetzt in Gleichnissen, Jesus? Und Lukas sagt uns, dass sie die Frage stellten, was bedeutet dieses konkrete Gleichnis vom Sämann? Es gibt also zwei Fragen, die Jesus hier gestellt wurden. Und es ist zuerst einmal die Frage der Jünger, die auch der zweite Punkt unserer Predigt ist. Warum gibt es denn überhaupt Gleichnisse? Also wir können sagen, die Frage, die Matthäus uns berichtet. Der zweite Punkt, warum gibt es überhaupt Gleichnisse? Die Verse 11 und 12. Ja, mal die Frage, warum gibt es denn Gleichnisse? Wenn man mich so spontan gefragt hätte, warum hat Jesus so viele Gleichnisse erzählt, dann hätte ich vermutlich geantwortet, naja, damit die Predigten von Jesus ein bisschen anschaulicher werden, alles so ein bisschen praktischer, damit es was mit der Lebenswelt der Menschen zu tun hat und dass sie wirklich im Alltag auch was damit anfangen können. Und dass sie einfach besser verstehen, worum es Jesus ging. Das ist sicher alles nicht ganz falsch. Und das ist sicher auch ein Teil der Antwort auf die Frage, warum Jesus Gleichnisse erzählte. Sonst hätte er keine Beispiele aus der Lebenswelt der Menschen nehmen müssen, wenn er nicht ein Interesse daran gehabt hätte, dass sie es verstehen. Und trotzdem ist es einmal mehr so, dass Jesus uns mit seiner Antwort völlig überrascht. Jesus spricht von zwei Gruppen von Menschen, Vers 11. Die einen sind die, die um ihn herumstehen. Und die anderen sind die, die draußen sind. Nun, die Frage, wer die sind, die um ihn herumstehen, ist relativ einfach zu beantworten. Das sind eben die 12 Jünger und noch einige weitere Vertraute. Das sind die, die im Moment bei ihm sind. Jetzt ist die Frage, wer sind die, die draußen stehen? Ich glaube, es sind nicht alle, die gerade nicht dabei sind. Oder alle. Ich glaube auch nicht, dass es alle sind, die jetzt weggegangen sind nach dem Gleichnis. Sondern es sind hauptsächlich die, die schon innerlich auf Distanz zu Jesus gegangen sind. Das sind die Leute, die nicht mehr zu Jesus kommen, um etwas zu lernen, sondern es sind die Leute, die zu Jesus kommen, um etwas zu finden, was ihnen hilft, Jesus zu hassen, Jesus zu verklagen oder ihn sogar umzubringen. Kurz gesagt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und alle, die sich zu ihnen hielten. Jetzt ist die Frage, was machte diese beiden Gruppen aus? Auf der einen Seite die, die um ihn herum waren, auf der anderen Seite die, die draußen waren. Jesus sagt über die erste Gruppe, dass es dieser Gruppe gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Ich möchte euch auf zwei Wörter hier hinweisen. Das erste ist das Wort gegeben. Er sagt, euch ist es gegeben. Das heißt, es liegt nicht daran, dass die Jünger bessere Menschen waren oder schlauer waren und deswegen hinter das Geheimnis der Botschaft kommen konnten. Sondern die Erkenntnis dieses Gleichnisses ist ihnen aus Gnade gegeben. Die von euch, die mit auf Osterfreizeit waren, erinnern sich hoffentlich, dass Jesus sich 12 ganz normale Männer ausgesucht hat. Und diese Männer befähigte er, also Jesus, dann außergewöhnlich. Das heißt Gnade. Die Tatsache, dass die Jünger wirklich nicht besser sind, wird besonders deutlich daran, dass sie das Gleichnis ja auch nicht verstanden haben. Sie sind ja noch am gleichen Punkt wie alle anderen auch, sie verstehen es nicht. Und trotzdem sagt Jesus, dass sie die Gabe haben, Gleichnisse und auch dieses Gleichnis zu verstehen. Aber sie brauchen eben erst die Erklärung von Jesus. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als zu sagen, dass die Jünger bessere Menschen waren als die Pharisäer. Es ist ihnen gegeben, aus Gnade. Und das zweite Wort ist das Geheimnis, was sie erkennen werden. In der Bibel ist ein Geheimnis immer etwas, was unbekannt wäre, wenn Gott es nicht erklärt hätte. Ein Beispiel für so ein Geheimnis ist, dass im Neuen Bund die Gemeinde nicht mehr nur aus Juden besteht, sondern jetzt aus Juden und aus Heiden. Darum geht es zum Beispiel im ganzen Epheserbrief. Das ist ein Geheimnis. Es gibt einige andere Dinge, die das Neue Testament als ein solches Geheimnis bezeichnet. Aber ein Geheimnis ist niemals etwas, was nur bestimmte Menschen erkennen können, weil sie besonders intelligent sind. Sondern es ist immer etwas, was Gott uns in seinem Wort dann offenbart und was wir erkennen dürfen. In unserem Abschnitt erklärt Jesus nicht genau, was er mit dem Geheimnis des Reiches Gottes meint. Aber vermutlich meint er genau das, was er durch seine Gleichnisse deutlich machen will, nämlich Jesus ist der Sohn Gottes und der König, der sein Reich durch sein Wort aufbaut. Vielleicht kann man es so am besten zusammenfassen. Und dann gibt es noch die zweite Gruppe. Jesus nennt sie die, die draußen sind. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass es hauptsächlich die sind, die sich innerlich schon von Gott und von Jesus abgewendet haben. Jesus sagt, dass ihnen alles in Gleichnissen zuteil wird. Die Frage ist, was heißt das? Schließlich hören doch alle Gleichnisse, nicht nur die, die draußen sind. Was Jesus meint, ist wohl Folgendes. Gleichnisse kann man missverstehen. Gerade wenn man sie nicht verstehen will. Man hat dann immer die Ausrede, du hast uns ja nicht wirklich deutlich gesagt, was Sache ist, sondern nur so eine Geschichte über irgendwas erzählt. Das Problem ist aber nicht, dass man die Gleichnisse dann nicht versteht, sondern dass man seine Ohren so auf Durchzug stellt, dass man mit Absicht nichts mehr hört. Auch weil man sich überhaupt nicht die Mühe macht, das Gleichnis zu verstehen. Vielleicht kennt ihr das aus dem Alltag, wenn man jemand etwas erklären will und man merkt, der andere möchte es überhaupt nicht verstehen. Dann merkt man ziemlich schnell, dass der andere alles, was man sagt, sofort falsch verstehen will. Und genauso war es hier. Aber Jesus ist nicht fertig, denn nach dem, was er in Vers 11 sagt, kommt das, was er in Vers 12 sagt. Und hier nennt Jesus den Zweck. Also er beantwortet die Frage, wozu er die Gleichnisse denen, die draußen sind, erzählt. Und das ist der wahre Hammer. Er sagt in Vers 12, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Da stellt sich die Frage, will Gott nicht, dass diese Menschen errettet werden? Die Antwort ist anscheinend nicht. Schließlich ist er allmächtig und könnte sie ja erretten. Dazu würde ein Wort reichen. Aber er tut es nicht, sondern er predigt ihnen hier dieses harte Gericht. Die erste Hälfte des Verses ist ein Zitat aus Jesaja 6. Und dieser Vers ist dort im Alten Testament genauso hart. Dort ruft Jesaja den Ungläubigen in Gottes Volk diese Worte zu. Und zwar auf und als Befehl Gottes. Seht und erkennt nicht, hört und versteht nicht. Zurück zu Markus. In der zweiten Hälfte von Vers 12 setzt Jesus noch einen drauf. Er sagt dort, damit sie nicht umkehren und ihre Sünden vergeben bekommen. Viele Theologen mögen diese Stelle nicht. Und sie sind sehr gut darin, sie wegzudiskutieren. Manche sagen, Jesus ist hier ironisch und meint das genaue Gegenteil von dem, was er hier sagt. Aber das passt natürlich überhaupt nicht zur ersten Hälfte des Verses, die ja schon sehr knallhart ist, wo Jesus sagt, dass sie hören und doch nicht hören und dass sie sehen und doch nicht sehen. Wieder andere meinen, Jesus hätte hier Aramäisch gesprochen, also seine Predigt auf Aramäisch gehalten und Markus konnte Aramäisch halt nicht so gut und hätte Jesus hier falsch verstanden. Da stellt sich mir die Frage, woher man weiß, dass Markus kein Aramäisch konnte und wie das damit zusammenzubringen ist, dass die Bibel irrtumslos ist. Wie wäre es damit, es einfach so zu nehmen, wie Markus das hier berichtet? Und uns zu fragen, was Jesus denn mit diesen zugegeben hammerharten Aussagen meint. Ich denke, einen Schlüssel zum Verständnis gibt uns Matthäus. In seinem Evangelium steht, das habe ich eben schon gesagt, die gleiche Geschichte. Er berichtet uns ungefähr dasselbe wie Markus. Und auch er berichtet, dass Jesus Jesaja mit diesem Zitat zitiert. Aber dann gibt es einen kleinen, entscheidenden Unterschied. Matthäus schreibt in Matthäus 13, Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, Und jetzt kommt's. Weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Er sagt hier im Grunde dasselbe wie Markus, aber dann sagt er, dass sie in ihrer verstockten Situation sind, nicht damit, sondern weil sie nicht verstehen und erkennen. Das heißt, bei Markus lernen wir, dass Jesus die Gleichnisse nimmt, um die Menschen zu verstocken. Bei Matthäus lernen wir, dass Jesus die Gleichnisse benutzt und die Menschen bereits sich entschieden haben, sich selbst zu verstocken. Wir haben hier ein Beispiel für das Verhältnis zwischen Gottes Souveränität auf der einen Seite und der Verantwortung des Menschen. Gott bzw. Jesus ist es zwar, der ihnen durch dieses Gleichnis die Tür zustößt, aber gleichzeitig sind sie es selbst, die sich durch ihren Unglauben und durch ihre verstockten Herzen die Tür zustoßen. Und deswegen haben sie auch beim jüngsten Gericht keinen Grund zu sagen, Gott, du hast uns ja keine Chance gegeben zu glauben, weil du so gesprochen hast, dass wir es nicht verstehen. Diese Ausrede zählt nicht, weil die Gleichnisse nicht nur, aber auch eine Reaktion von Jesus auf die verstockten Herzen der Pharisäer waren. Vielleicht erinnert ihr euch an die ähnlichen harten Aussagen von Jesus am Ende von Kapitel 3 zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich glaube, das, was hier gesagt ist und das, was am Ende von Kapitel 3 steht, sehr eng miteinander zusammenhängt. Auf der einen Seite steht Jesus, der den Pharisäern die Tür zuschlägt, aber auf der anderen Seite stehen eben auch die Pharisäer, die ihre Herzen eben so verstockt haben, dass sie überhaupt nicht mehr empfänglich sind für das Wort Gottes. Ein ähnliches Beispiel wie hier die Pharisäer haben wir auch im zweiten Buch Mose. Viele von euch werden die Geschichte kennen, wie der Pharao das Volk nicht ziehen lassen will. Und Gott schickt dann 10 Plagen über die Ägypter. Und dort heißt es an einer Stelle, dass Gott das Herz des Pharao verstockte. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, dass der Pharao sein eigenes Herz verstockte. Beides, Gottes Eingreifen und die Verantwortung des Menschen, spielen auch hier zusammen. Das übersteigt vielleicht in gewissem Sinn unsere Gedanken. Aber die Bibel lehrt es und deshalb müssen wir es annehmen und bekennen. Wir können daraus lernen, dass niemand das Recht hat, sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, Gott hat mich ja sowieso verworfen und verstockt. Ich werde das mal akzeptieren und ihn nachher mal fragen, warum er so unfair zu mir war. Denn zur Verantwortung für sein eigenes Herz wird jeder Mensch gerufen. Und jedem Menschen gilt die Aufforderung, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jesus gibt hier also eine überraschende und knallharte Antwort auf die erste Frage der Jünger, nämlich die Frage, warum er überhaupt in Gleichnissen spricht. Aber es gab ja noch die andere Frage, nämlich die Frage, was das Gleichnis bedeutet. Und das beantwortet Jesus in den Versen 13 bis 20. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie verstehen wir dieses Gleichnis? Bevor Jesus anfängt, den Jüngern und den anderen Freunden das Gleichnis auszulegen, macht er ihnen einen Vorwurf. Vers 13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn dann die anderen Gleichnisse verstehen? Kurz vorher in Vers 11, wir hatten das, dort hatte er noch gesagt, dass es den Jüngern gegeben ist, das Geheimnis zu verstehen. Und trotzdem macht er ihnen hier den Vorwurf, dass sie es nicht verstanden haben. Und das zeigt uns noch einmal, dass es nicht an der Fähigkeit oder der Schlauheit der Jünger liegt, dass sie erkennen durften, sondern an Gottes Gnade. Aber es zeigt uns auch, wozu uns Gnade aufruft. Nämlich dazu, trotz oder gerade wegen der Gnade Gottes aktiv zu werden und sich um das Verstehen zu bemühen. Wir hatten eben das Beispiel von dem Mann, der einfach da sitzt und dem alles egal ist, weil er glaubt, sowieso verstockt zu sein. Das ist ziemlich dumm. Aber noch weit dümmer ist es, wenn wir so auf die Gnade Gottes reagieren. Ach ja, Gott wird schon handeln, ich kann ja nichts beitragen, also lehne ich mich zurück und warte auf Gott. Das klingt vielleicht ziemlich fromm, ist aber ziemlicher Quatsch. Gnade richtig verstanden macht uns erst frei und motiviert uns, Gott nachzufolgen. Und in diesem Fall hier heißt es, uns darum zu bemühen, ihn besser zu verstehen und ihn zu erkennen. auch wenn es sich um Gleichnisse handelt oder die Bibel an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas schwerer zu verstehen ist. Kommen wir jetzt aber direkt zum Gleichnis. Die erste Frage ist, wer ist der Sämer? Jesus überrascht uns hier schon wieder, denn er beantwortet die Frage in seiner Erklärung erstmal gar nicht. Er sagt, der Sämann sät das Wort, Vers 14. Warum sagt er nicht, wer der Sämann ist? Er könnte ja sagen, Jesus sät das Wort oder der Prediger sonntagsmorgens sät das Wort. Ich weiß es nicht genau, warum er hier nicht sagt, wer der Sämann ist, aber ich vermute, weil der Sämann gar keine bestimmte Person ist. Zunächst ist natürlich Jesus der Sämann, weil er der war, der damals das Wort Gottes verkündigte, also den Samen ausstreute. Aber diesen Auftrag hat eben nicht nur Jesus, sondern alle, denen Jesus denselben Auftrag gibt, also Pastoren und Prediger. Leute, die das Wort Gottes in der Gemeinde weitersagen, von der Kinderstunde bis zum Seniorenkreis. Eltern, die ihren Kindern von Jesus weitererzählen und so weiter. Jeder Christ ist in seinem Leben irgendwo Sämann. Manche mehr, manche weniger. Aber jeder ist dazu berufen, in seinem Verantwortungsgebiet ein Sämann zu sein. Und als Sämann sät man die Saat. Es ist schon oft angeklungen, die Saat ist das Wort Gottes. Das sagt Jesus eindeutig. Sie ist das Mittel, um das Reich Gottes zu bauen. Sie ist die Waffe, eben das Schwert des Geistes, durch das das Reich Gottes wächst. Aber wie ich bereits am Anfang der Predigt gesagt habe, ist das eine ziemlich seltsame Waffe. Denn wer zieht denn in einen Krieg mit Worten als der Hauptwaffe? Worte sind doch so schwach im Gegensatz zu all dem, was wir Menschen so an Waffen erfunden haben. Und Jesus weiß das. Er weiß, dass Worte extrem schwach aussehen. Und deswegen vergleicht er auch das Wort Gottes hier mit einem mickrigen Saatkorn. Das sieht nach nichts aus. Und schon gar nicht nach Kraft. Stellt euch mal heute so einen General der Bundeswehr vor, der vor die Presse tritt und sagt, ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir eine neue Wunderwaffe erfunden haben. Sie ist von der Wirkung vergleichbar mit einer Packung Haferflocken. Das klingt skurril, aber genau diese Reaktion gab es bei den Jüngern. Und allen im Volk Israel auf Jesus, der seinen Worten so eine enorme Kraft zuschrieb. Genau darin liegt ja das Geheimnis. Obwohl Saatkörner so mickrig aussehen, haben sie die Kraft in sich, sich zu vermehren. Und zwar bis zu 100-fach. Und das wusste damals jeder. Und genauso ist es mit Gottes Wort. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus. Und deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, kommen viele Christen auf die Idee, das Reich Gottes irgendwie anders zu bauen. Aber dadurch, dass es Gottes Wort ist und dadurch, dass es mit dem Heiligen Geist verbunden wirkt, hat es eine Kraft, die Menschen radikal verändern kann. Es hat eine Kraft, die aus Feinden Gottes Freunde Gottes macht. Ich glaube, dass die meisten von euch so von der Theorie her an die Kraft des Wortes Gottes glauben. Aber die Frage ist, glaubst du es wirklich im Alltag? Glaubst du, dass dieses Wort deine Klassenkameraden, deine Mitstudenten, deine Arbeitskollegen und deine ungläubigen Familienangehörige radikal ändern kann? Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du ihnen wahrscheinlich auch niemals das Wort Gottes weitergeben. Aber wenn du dir vor Augen stellst und wirklich darauf vertraust, dass dieses Wort eine riesige Kraft hat, auch wenn es vielleicht für unsere Augen schwach aussieht, dann fällt es dir vielleicht ein wenig leichter, darüber zu sprechen. Und dann stellt sich nur eine Frage, wenn wir unser heutiges Gleichnis angucken, warum wirkt das Wort nicht immer? Und diese Frage beantwortet Jesus in diesem Gleichnis zumindest teilweise. Er hätte sicherlich die Macht, durch sein Wort jedes einzelne Herz zu verändern. Und er sagt uns auch nicht genau, warum er das nicht tut. Aber er sagt uns zumindest, wo das Problem liegt. Und das Problem ist nicht das Wort Gottes. Denn die Saatkörner sind ja bei allen vier Teilen des Ackers dieselben. Das Problem bei den ersten drei Teilen ist der Ackerboden. Beziehungsweise das, wofür der Boden übertragen steht. Der Ackerboden, der steht für das Herz des Menschen. Und dieses Herz ist böse und will von Gott nichts wissen. Mit Herz des Menschen ist hier natürlich nicht das Organ gemeint, das Blut pumpt, sondern das Zentrum des Wesens eines jeden Menschen, Also seine Gefühle, sein Denken, seine Vorlieben und sein Lebensziel. Und die Bosheit dieses Herzens ist das eigentliche Problem. Das Wort Gottes ist nicht schwach, sondern die Herzen der Menschen sind hart. Manche Herzen sind so hart wie die Wege, die gar nicht zulassen, dass die Körner überhaupt in die Erde gelangen. Das Wort Gottes kommt zu ihnen, aber noch bevor es richtig angekommen ist, nimmt der Teufel es weg. Und das kann in unserem Leben verschiedene Formen annehmen. Das können Leute sein, die bewusst sagen, lass mich mit allem christlichen Kram in Ruhe. Das können auch Leute sein, die sich so sehr mit Eindrücken und Informationen und Medien zuballern, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen, um irgendetwas aufzunehmen. Oder Menschen hören zwar zu, aber da fast alles, was sie so den ganzen Tag über hören, Unsinn ist, rechnen sie gar nicht mehr damit, dass sie hier eine lebenswichtige Botschaft hören. Der Teufel, für den die Vögel stehen, der das Wort wegnimmt, hat da viele Taktiken. Aber allen ist gemeinsam, dass das Wort erst gar nicht dazu kommt, seine Wirkung zu entfalten. Warum? Weil es sofort wieder weg ist. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die das Wort hören und sofort freudig aufnehmen. Sie sind begeistert von Jesus, aber sie bleiben nur so lange dabei, wie es angenehm ist, Christ zu bleiben. Schaut mal in den Versen 16 und 17. Sie nehmen das Wort sogleich auf, Ende von Vers 16, und sie nehmen sogleich oder sofort Anstoß, Ende von Vers 17. Sie könnten sagen, schnell dabei, schnell wieder weg. Heute ist es so, dass es auf der einen Seite ziemlich uncool ist, Christ zu sein. Es gibt also sehr wenige Leute, die sehr schnell dabei sind. Und auf der anderen Seite erleben wir hier im Westen kaum Verfolgung. Deswegen glaube ich, dass im Vergleich zu der ersten und der dritten Gruppe das vielleicht nicht die zentrale Gefahr ist, in der wir stecken. Obwohl wir auch hier wachsam sein sollten. Jesus möchte keine Fans, sondern er sucht Nachfolger, die bereit sind, wenn es soweit kommen sollte, mit ihm in den Tod zu gehen. Und die Frage ist, bist du das? Jesus hatte viele Menschen vor Augen bei diesem zweiten Teil. In Johannes 6 lesen wir in einem langen Kapitel von einer großen Volksmenge, die ihm begeistert hinterherlief. Sie waren seine Fans. Es waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und Jesus macht sie alle satt durch ein großes Wunder. Die Leute sind begeistert, sie jubeln Jesus zu. Und danach fängt Jesus an zu predigen und er fühlt den Menschen auf den Zahn. Und er zeigt ihnen, dass sie keine wahren Nachfolger sind. Und einer nach dem anderen geht weg. Und irgendwann sind sie alle weg. Und am Ende des Kapitels dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Jesus macht hier einen Unterschied zwischen Menschen. Er sagt auf der einen Seite, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und über eine andere Gruppe sagt der Apostel Johannes, sie, also irgendwelche Leute, die mal in der Gemeinde waren, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nie von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Der dritte Teil des Feldes steht für Menschen, die das Wort aufnehmen und es wirklich auf Wurzeln schlägt. Ihr Problem ist gar nicht mal so sehr das eigene Herz, denn das tut das, was es tun soll, nämlich die Pflanze mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Diesmal kommt allerdings die Gefahr von außen. Beim zweiten Teil kam sie von innen oder von unten. Es passte nicht im Herzen, hier kommt die Gefahr von außen. Und ich glaube fast, dass dieser dritte Teil für uns Menschen heute im Westen, die wir so viel haben, die Hauptgefahr ist. Drei Dinge nennt Jesus hier für die, die Dornen stehen. Und zum einen sind es die Sorgen der Weltzeit. Der Wecker klingelt, es ist 6:30. Ich sollte ja heute Morgen Bibel lesen, aber heute nicht, weil meine Tochter muss ja früher in den Kindergarten und außerdem bin ich sowieso schon viel zu spät dran. Ach ja, und dann muss ja noch das Auto in die Werkstatt und wir müssen uns nachher noch um die Steuererklärung kümmern und ja, das dauert sicher wieder ein paar Stunden. Naja, heute Abend ist ja noch Zeit, um in der Bibel zu lesen und außerdem muss ich ja auch noch die Andacht für morgen, für die Gebetsstunde vorbereiten. Ach nee, Meyers feiern ja heute Geburtstag, da brauche ich noch unbedingt ein Geschenk. Und dann ist der Abend auch wieder voll. Oh Mann, und außerdem brauche ich noch einen Babysitter für heute Abend. Und die anderen, ach gucken wir mal, vielleicht morgen kurz vorher. Das ist ein Beispiel. Wer kennt das nicht? Ich sage das nicht, um euch zu sagen, dass ihr alle vielleicht zum dritten Teil gehört. Aber es soll deutlich werden, was für eine Macht gerade im 21. Jahrhundert in Deutschland die Sorgen der Weltzeit haben. Wenn sogar wir Christen uns nur schwer gegen diese Macht wehren können. Oder das Zweite, was Jesus nennt, der Betrug des Reichtums. Es braucht nicht erst die Wirtschaftskrise, um zu zeigen, was die Geldgier aus Menschen machen kann. Oder das Dritte, was Jesus anspricht, die Begierde nach übrigen Dingen. Wir könnten denken an Sex, an Macht, an Beziehungen, an Freundschaften, an Freude und all das eben außerhalb von Jesus. Und wahrscheinlich waren diese Bindungen und diese Versuchungen niemals stärker als heute, wo all das bei uns so unglaublich leicht zu bekommen ist. Und alle diese Dinge ersticken das Wort, wenn wir nicht dagegen kämpfen. Das Wort hat Kraft, ja, aber es ist kein Automatismus da. Jesus weiß, dass wir uns zurücklehnen würden, wenn wir alles automatisch geschenkt bekommen würden. Und deswegen verbindet er seine Zusage der Gnade an dich immer mit dem Auftrag zu kämpfen. Es gibt aber auch noch den vierten Teil des Ackers. Und das ist der Samen, der auf guten Boden fällt. Das sind die Leute, die es hören und es aufnehmen. Das Aufnehmen meint so viel wie wirklich hören. Also den Auftrag von Jesus aus Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre, wirklich umzusetzen. Und solche Leute bringen dann Frucht. Manche 30-fach, manche 60-fach, manche 100-fach. Es wäre falsch, wenn wir als wichtigste Lektion aus diesem Gleichnis mitnehmen würden, dass jeder sich andauernd selbst überprüfen muss, ob er nicht den gleichen Fehler begeht wie die ersten drei Gruppen. Natürlich ist es richtig, uns immer mal wieder zu überprüfen und auch über unser eigenes christliches Leben nachzudenken, aber das ist nicht der Kern von dem, was wir glauben. Der Kern ist die Zusage, die Jesus uns hier durch das vierte Ackerfeld gibt. Nämlich, dass wir durch Glauben Teil des Reiches Gottes sind und Frucht bringen werden. Nicht außergewöhnlich viel und auch nicht jeder gleich viel, aber trotzdem jeder, der das in seinem Herzen glaubt, was Jesus sagt. Die Zusage ist auch deshalb so schön, weil Jesus deutlich macht, dass die Frucht keine Bedingung ist, um zum guten Boden dazuzugehören. Wir kommen mit leeren Händen und bringen Frucht, weil sie Gott durch sein Wort und seinen Heiligen Geist in uns wirkt. Das ist ganz wichtig, dass wir hier die Reihenfolge richtig hinkriegen. Wir feiern ja heute Pfingsten. Und ich glaube, von allen christlichen Feiertagen ist kein Feiertag so vergessen wie Pfingsten. Wer weiß heute schon noch, was an Pfingsten passiert ist? Wir haben es eben in Apostelgeschichte 2 gelesen. Der Heilige Geist kam zu jedem einzelnen Christen. Und zwar bis heute. Und jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Die Antwort darauf haben wir eben auch gelesen. Und das war das, was im Galaterbrief stand. Ich lese nochmal zwei Verse aus Galater Kapitel 5. Erst Vers 16 und dann Vers 22. Vers 16 ist, ich sage aber, eine Aufforderung von Paulus, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und dann in Vers 22 sagt er uns, was das bedeutet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist ist es also, der in uns die Frucht wirkt, von der Jesus hier in diesem Gleichnis schreibt. Das, was Jesus also während der Zeit auf der Erde mit seinem Wort begann, das kam zu Pfingsten zu seinem vorläufigen Höhepunkt. Damals, als Gott selbst uns mit dem Heiligen Geist ausrüstete, um Frucht zu bringen. Manche 30-fach, manche 60-fach und manche 100-fach. Amen.